mir fiel auf, dass das, was bei meinen Klienten in aller Regel ablief, dass wir das ja auf großer systemischer Ebene in Deutschland genauso sehen. Und das heißt, ich habe also das, was ich beim einzelnen Menschen meine, erkannt zu haben, versucht zu projizieren auf das große Ganze.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tach, mein Name ist Sven Häusler und ich darf euch durch eine neue Folge dieses wundervollen Podcasts begleiten. Diese kleine, blühende und wohlriechende Oase für die Ohren in der manchmal öde erscheinenden Weite der repetitiven Ereignisse. Nehmt euch 60 Minuten Zeit, lehnt euch zurück. Es sei denn, ihr befindet euch im Verkehr oder arbeitet an gefährlichen Maschinen, dann bitte ich euch, den Fokus zu behalten. Und lasst euch überraschen, so wie auch ich mich überraschen lasse. Wir reden nochmal über das Thema Burnout und werden erneut eine neue und noch nicht so bekannte Perspektive auf das Thema kennenlernen. Nicht etwa durch mich, wo kämen wir denn dahin, wenn ich hier durch Fachwissen glänzen könnte, sondern durch unseren Besuch. Er ist Arzt, Coach und Autor mit einem besonderen Fokus auf mentale Gesundheit, Stressbewältigung und psychosomatische Selbstfürsorge. Er war viele Jahre als Notarzt und in der inneren Medizin tätig, spezialisierte sich dann 1994 auf Prävention und Coaching, dabei wiederum auf psychotherapeutische Verfahren. Er ist Autor von Fach- und Sachbüchern. Übrigens, bei dem Begriff muss ich immer ein bisschen an die Sach- und Lachgeschichten bei der Sendung mit der Maus denken, hat aber beides nichts miteinander zu tun, sowie von Ratgebern im Bereich mentale Gesundheit. Er ist Referent bei Kongressen und Veranstaltungen zu Themen wie Achtsamkeit, Selbstfürsorge und gesellschaftlichem Wandel. Und er hat gerade aktuell ein Buch geschrieben, beziehungsweise ist es gerade erschienen. Und so sind wir auf ihn aufmerksam geworden. Das heißt nämlich German Burnout, woher unsere Erschöpfung und Unzufriedenheit kommen und wie wir sie loswerden. Und daran analysiert er, wie sich Deutschlands politische und gesellschaftliche Entwicklung sowie die gedrückte Stimmung im Land auf ein und denselben Befund zurückführen lassen, Burnout. Er zeigt auf, wie wir der Passivität und dem Missmut entkommen können. Und ganz ehrlich, das kann ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Und deswegen herzlich willkommen, Dr. Thomas Bergner.
Ja, hallo Herr Häusler, ich freue mich sehr über die Einladung und über mich brauche ich nichts mehr zu erzählen. Sie haben alles erzählt, nur eine kleine Korrektur muss ich machen. Ich bin Hautarzt und kein Internist und als Notarzt war ich nie tätig. Das war sogar ein Bereich, muss ich zugeben, der von vornherein nicht meines war. Und insofern sind das zu viel der Ehren gewesen eben. Also ich war ein schlichter Hautarzt, Haut- und Geschlechtskrankheiten, ja.
Okay, das wiederum ehrt Sie, dass Sie jetzt diesen Ruhm nicht für sich in Anspruch nehmen möchten.
Es war im Gegenteil sogar so, dass ich diese Notdienste, die man als niedergelassener Arzt tun muss, ne, muss man ja, also es ist zwangsweise, egal ob man es kann oder nicht, ne, aufgrund meiner Ausbildung konnte ich das gar nicht. Ich habe immer nur nach dem Studium im dermatologischen Bereich gearbeitet. Ich habe das dann also immer delegieren müssen, also einem anderen Arzt, der für fit und fähig war, gegeben. Ne? Also das ist klar, denn das gehört natürlich zur Verantwortung dazu, dass man weiß, wo die eigenen Grenzen sind.
Ja, nachvollziehbar. Ganz kurz, weil wir es vorher nicht geklärt haben, wollen wir uns siezen weiterhin oder möchten Sie, dass wir uns duzen?
Wie passt es dir oder Ihnen?
Also eigentlich haben wir hier immer duzen, aber wir respektieren das auch völlig, wenn du sagst, dass du lieber gesiezt werden möchtest oder wenn Sie sagen, dass Sie lieber geduzt werden.
Ich kann gerne geduzt werden, ich heiße Thomas.
Okay, ne? Deswegen auch in dem Sinne nochmal herzlich willkommen, lieber Thomas.
Danke dir.
Ich frage zu Beginn dieses Podcasts die Gäste immer, ob sie ein Highlight in den letzten Tagen erlebt haben, ein Ereignis, was sie irgendwie berührt hat und das kann auch irgendwas ganz Kleines sein, aber was sich vielleicht durch den Tag begleitet hat oder durch die Woche. Hast du was erlebt, was dir da in den Sinn kommt?
Ja, es war allerdings eher was Großes gewesen.
War auch gerne.
Und es war gar nicht so zwischenmenschlich, gebe ich zu, sondern ich habe mich entschieden gehabt, nachdem die Heizung hier über 25 Jahre alt ist in meinem Haus, auf eine Wärmepumpe zu wechseln. Und dafür gibt es ja im Moment noch zumindest doch finde ich, sehr großzügige Förderung vom deutschen Staat. Ich meine, es geht ja um German Burnout, insofern kann ich das Beispiel ja vielleicht bringen. Und das muss man online beantragen. Und ich hatte einen Horror davor und dachte mir, mein Gott, das geht jetzt wieder hier durch die Instanzen durch und weißt du gar nicht, was alles. Also um es kurz zu machen, es hat 12 Minuten gebraucht, den gesamten Antrag zu stellen online. Und es dauerte 4 Minuten danach, um die Förderzusage vom deutschen Staat zu bekommen. Und ich dachte mir wirklich, geht doch Deutschland, ihr könnt es doch, also macht's doch bitte auch. Ja, also es war wirklich ein absolutes Highlight. Der Horror vorher war völlig unberechtigt.
Oh, das verstehe ich total. Das ist Wahnsinn, gut zu hören. Also dass es sowas gibt, wirklich Hoffnung, finde ich. Hoffnung auf Veränderung und Verbesserung. Tatsächlich kenne ich mehrere Menschen in meinem Umfeld, die sich mit dem Gedanken tragen, in die Verwaltung zu gehen. Also weil sie halt eben sagen, na gut, da heraus, aus der Position, kann man wirklich was verändern und was verbessern und Dinge beschleunigen und Strukturen von innen heraus aufwerten. Toll zu hören. Mein Highlight ist tatsächlich auch gar nicht so klein, nämlich der Besuch der Republika. Das ist eine Konferenz zur digitalen Gesellschaft. Viele kennen das. Und mir war es möglich, dahin zu gehen. Ich habe da Beziehungen, deswegen konnte ich da hingehen, so ohne weiteres. Und der Inhalt ist toll, klar, was da stattfindet, inhaltlich sowieso. Aber was mich wirklich beeindruckt hat, wie entspannt die Atmosphäre da ist. Und da sind viele tausend Menschen an einem Ort. Und das hat eine ganz große Ruhe und Entspanntheit, wie man das sonst von so großen Veranstaltungen überhaupt nicht kennt. Mhm. Und es kommt zum einen daher, dass nirgendwo man beballert wird oder irgendwie zu laut Musik läuft oder jeder Stand hat seine eigene hohe Lautstärke, sondern es findet viel auf Kopfhörern statt, so in den großen Räumen. Und vor allem sind die Menschen, die sich da aufhalten, wahnsinnig rücksichtsvoll. Ich hatte eine kleine Anekdote. Es kam jemand zu mir. Ich saß im Gespräch auf einer Bank, habe mich mit jemandem unterhalten. Eine dritte Person kam dazu und hat gesagt, Entschuldigung, ich wollte von mir ein Selfie machen. Und bei dem Selfie, da wärt ihr auf dem Bild mit drauf im Hintergrund. Wohlgemerkt bei einer Veranstaltung, wo tausende von Menschen rumlaufen. Und hat gefragt, ob das okay ist für uns. Und das fand ich extrem rücksichtsvoll und nett. Und diese Haltung prägt diese ganze Veranstaltung. Und man kann sich da den ganzen Tag aufhalten, ohne am Ende des Tages diese Erschöpfung zu haben, wie man sie sonst auf so einer Großveranstaltung hat. Und das fand ich beachtlich. Also wenn alle so ein bisschen Blick auch für das Gegenüber haben, dann merkt man, dann ist da Beachtliches möglich.
Ja, durchaus, sicher.
Thomas, um zum Thema zu kommen, wie kommt man von der Dermatologie zur Psychotherapie? Das ist ja ein interessanter Werdegang.
Ja, der Werdegang lief eigentlich so ab, dass ich selber, ich fange noch etwas vorher an, ich war 5,5 Jahre lang an der Münchner Uniklinik tätig im Rahmen meiner Facharztausbildung und da war ich immer sehr zufrieden. Das heißt, das war eine Position, die für mich passte. Ich fühlte, dass es voranging. Ich war kurz davor, Oberarzt zu werden. Und dann kam es zum Chefarztwechsel und mit dem neuen habe ich mich neutral verstanden, während ich den bisherigen Chefarzt sehr verehrt habe. Es war ein toller, führende Kraft gewesen. Und da habe ich mich dann entschieden, nicht mehr an der Uni weiterzubleiben, obwohl ich zweimal ein Angebot bekommen hatte, zu wechseln, also an eine andere Uniklinik zu wechseln. Das war sozusagen im Nachhinein heute, vom heutigen Standpunkt aus, ein Fehler gewesen. Ich hätte einfach eine der beiden Oberstellen annehmen sollen. Das eine war Hamburg, auch eine sehr schöne Stadt. Das andere war Düsseldorf, auch eine schöne Stadt. Also, aber ich habe es irgendwie, ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ich würde schon sagen, aus Angst heraus nicht getan. Ich fühle mich hier im Münchner Raum, lebe ich heute seit 46 Jahren. Ich fühle mich hier zu Hause und hatte vielleicht auch aufgrund meiner familiären Vorgeschichte, wo Flucht und Vertreibung eine Rolle spielten, irgendwie unbewusst null Bock, den Raum zu wechseln sozusagen. Mhm. Also habe ich mich niedergelassen und die Arbeitsstruktur da, die passt überhaupt nicht zu meinem Verständnis, zu meinem Menschenbild. Man muss als niedergelassener Dermatologe Dutzende bis Hunderte teilweise Menschen am Tag alleine, ich kann es nur so nennen, durchziehen. Ja, das ist der Bedarf ist so groß und es gibt relativ wenig Fachärzte und das hat mich letztlich sowohl überfordert als auch nachher ja angewidert, ist zu heftig, aber es widerstrebte mir zutiefst, so arbeiten zu müssen, Menschen im teilweise wirklich im Ein-Minuten-Takt dran nehmen und in dem Sinne abfertigen zu müssen. Das wollte ich absolut nicht mehr. Und aus dieser Unzufriedenheit, die ja viel mit Burnout zu tun hatte, obwohl ich kein Burnout hatte, aber ich war sehr unzufrieden mit der Situation, heraus habe ich eigentlich angefangen, erst einmal eine eigene Therapie zu machen. Und über diesen Weg im Endeffekt habe ich viel besser zu mir gefunden und habe mir gedacht, das ist der Inhalt, der mich wirklich bewegt. So ist die Geschichte.
Okay. Also durch die eigene positive Erfahrung dann gesagt, so da ist ja ein Tor, das ist ja, da hat sich was Neues eröffnet.
Ja, das ist eine ganz andere Welt. Nicht die Welt von Sekundentakt und Minuten, auch nicht von einer Abrechnung in diesem, sondern ganz anders. Und so habe ich mich dann, nachdem ich mehrere therapeutische Ausbildungen gemacht hatte, entschieden, die Praxis zu verkaufen, aufzugeben und einen völlig neuen Weg zu machen. Und da ich bin ja immer als Coach tätig gewesen, also als privater Berater sozusagen, eben nicht mehr wie früher als Kassenarzt, sondern also wer zu mir kam, musste auch direkt, also nicht direkt, aber eben mich persönlich bezahlen. Das kann man in der Regel nicht 8 Stunden am Tag machen und so kam ich dazu, meine Erkenntnisse dann eben beginnend Anfang der 2000er Jahre in Büchern niederzulegen und inzwischen sind es dann 15 Fach- und Sachbücher, wie hieß das, Mausgeschichten oder wie das da hieß, hast du gesagt? Genau. Lach- und Sachgeschichten, so heißt es. Genau, ja. Genau. Wir haben es ja selber irgendwann mal gesehen, ja.
Und so das generelle Interesse am Menschen und an der Gesundheit, kannst du das herleiten, wie es dazu kam?
Das kann ich heute sogar herleiten, ja, das konnte ich, aber das kann ich vielleicht, weiß ich jetzt nicht, seit 5 bis 10 Jahren oder sowas. Mhm. Ist auch eine sehr persönliche Geschichte. Mein Vater war im Zweiten Weltkrieg mit dem 18. Geburtstag eingezogen worden und war 4 Jahre lang im Weltkrieg. Hatte einen Traumjob gehabt. Er war Leuchtturmwärter in Scheveningen, also in Holland gewesen, und war dann so dumm, etwas gegen das Regime zu sagen. Weshalb er Gott sei Dank nicht ins KZ kam, sonst würden wir hier heute den Podcast nicht machen, so pervers das ist. Ne? Aber er wurde strafversetzt auf ein Bombenschiff halt, nicht, was weiß ich, also zur Marine eben, und ist da einmal mit im Ärmelkanal über 10 Stunden getrieben, wurde dann also gerade noch gerettet. Einmal wurde das nächste Schiff, auf das er versetzt wurde, im Hafen abgeschossen. Er war einer von 2 oder 3 von der gesamten Besatzung, die überlebt haben. Und mein Vater ist letztlich irgendwie im Krieg geblieben. Das heißt also, der war zwar da, aber er war nicht wirklich da.
Also auch nach dem Ende des Krieges?
Auch nach dem Ende des Krieges nicht. Ja, ich will das jetzt für zu weit weg vom Thema, es auch eigentlich das Thema ist, weil das zeigt, was transgenerational eben passiert. Das ist ja auch das Thema von German Burnout nachher. Und ich hatte aber einen Großvater und den habe ich als männliche Führungskraft sozusagen geliebt und akzeptiert gehabt, auch wenn ich gar nicht so viel Kontakt mit ihm hatte. Und der ist gestorben, als ich 6 Jahre alt war, und zwar jämmerlich gestorben an Speiseröhrenkrebs. Und ich glaube, dass die Erlebnisse, die ich damals hatte mit ihm, mich dazu gebracht haben zu sagen, ich will ihm unbedingt helfen. Auch wenn das nicht geht, ja, aber war der Initialpunkt, dass ich mir dachte, ich werde Arzt oder wie auch immer, irgendjemand, der hilft.
Interessant, dass sowas dann greift und Folgen hat. Und du sagst ja selber, eigentlich ist dir das erst in den letzten 5 bis 10 Jahren so bewusst geworden. Und trotzdem hast du ja den Weg gewählt, dann halt eben unbewusst.
Ja, das ist stärker, das Unbewusste, als das. Also das Bewusste, genau. Das hast du ja im Griff sozusagen. Also da kannst du dir sagen, so mache ich das jetzt nicht. Also kannst du mit deinem Willen eingreifen. Bei deinem Unbewussten kannst du nicht eingreifen. Ja, das wirkt. Sobald es bewusst ist, kannst du ja eingreifen. Das heißt, das ist das Problem. Deswegen ist das so mächtig. Ja. Weil es dir nicht klar ist, einfach schlichtweg. Ja.
Wir weiten mal den Blick und machen eine Stippvisite. Wie geht's denn dem Patienten Deutschland aktuell so? Naja, ein gängiger Spruch, ne? Man sagt, in Fernsehserien, da kommen immer Ärztinnen ins Zimmer und sagen, na, wie geht's uns denn heute?
Ja, da bringe ich dir einfach mal, ich habe zwei Sachen von dieser Woche rauskopiert, es geht ganz schnell, keine Sorge. Einmal aus der FAZ, ein Artikel, der heißt, der lange Abstieg des deutschen Ingenieurs. In wichtigen Zukunftstechnologien hat Deutschland den Anschluss verloren. Das liegt an Fehlern in der Ausbildung und der Angst vor neuen Technik. Früher war das mal ganz anders. Wobei ich weiß jetzt nicht, wann die FAZ früher meinte, weil ich würde mal sagen, im 19. Jahrhundert war das noch so viel leicht bis zum Zweiten Weltkrieg, aber danach war das Interesse an neuen Techniken relativ erloschen.
Früher ist ein weiter Begriff.
Ja, ist ein weiter Begriff und es ist ein Bezahlartikel und ich hatte keine Lust drauf zu klicken, gebe ich ehrlich zu. Das zweite NTV von gestern, ne? Nur einfach der Titel, mehr als die Hälfte der Deutschen mit Merz, also dem Kanzler, unzufrieden. Ich würde sagen, nichts zeigt besser den Zustand Deutschlands auch heute noch ein paar Wochen nach der Wahl, weil die Wahl hat ja eigentlich gar nicht so viel verändert, ne?
Bezüglich des Blicks auf die Dinge, meinst du?
Auch bezüglich der Maßnahmen, die ergriffen werden. Ich meine, ich bin jetzt nicht zutiefst im Politischen, aber dann doch ein ziemlich interessierter Laie und ich würde sagen, dass das eine Fortsetzung der Politik ist, die mit der Frau Merkel begonnen hat.
Und dass ich nicht so viel dass das viel aussagt über den Zustand Deutschlands in Bezug auf Haltung zu Dingen. Also die Überschrift hätte ja sein können, fast die Hälfte der Deutschen ist zufrieden mit dem neuen Kanzler.
Ja, man hofft sich nur, dass die wichtigste politische Führungskraft doch noch mehr als 50% Zustimmung hat. Es muss ja nicht sein, 97% bis 99% wie bei der SED, ne? Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Aber ist völlig klar. Das ist natürlich, ist das so. Der Blickwinkel, gerade in Deutschland, der Journalisten ist immer auf das Negative gerichtet, ja. Damit kann man, bei Videos macht man Clickbaits oder wie das Zeug heißt, und hier kriegt man halt Downloads oder irgendwas auch immer. Versucht man mit positiven Schlagzeilen genügend Umsatz zu machen. Das ist ziemlich schwierig. Das geht im Ratgeberbereich, da wird dann oft viel zu viel versprochen. Ja, also du bist glücklich, wenn du mein Buch gelesen hast. Ja. Da lachen ja die Hühner sozusagen. Da glauben das die Leute dann gerne. Ja, dann lesen sie das Buch und stellen dann nach ein paar Monaten fest, sie sind doch nicht glücklich geworden, dann kaufen sie das nächste. Das ist auch nicht unbedingt sehr effektiv. Aber in der normalen, sozusagen politischen Presse zählt eigentlich in der Regel nur die Negativschlagzeile. Ja? Da gibt es ja auch genug Untersuchungen drüber, wie oft, was weiß ich, was vom DAX oder so berichtet wird, höchstens mal ein Allzeithoch, wobei der macht inzwischen jeden Tag ein Allzeithoch. Aber normalerweise wird nur berichtet, wenn der richtig abrauscht, also wenn es irgendwas Negatives gibt beispielsweise.
Ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, das sind die Mechanismen des Journalismus, die ich auch sehr, sehr bedauere, dass das so ist. Und das hat natürlich auch Auswirkungen. Aber du fasst ja die Definition noch weiter, nämlich sagst halt wirklich, Deutschland ist gesamtgesellschaftlich in einem Burnout.
Ja, also wie ging die Geschichte zu dem Buch, kann ich ganz schnell erzählen. Eigentlich, ich berate ja seit 25 Jahren Menschen mit Burnout. Und habe deshalb doch viel Erfahrung und Wissen auch, dass über sozusagen normales Wissen von einem normalen Psychologen, möchte niemand jetzt auf die Füße treten, aber hinausgeht, ja, weil ich mich halt anders mit den Menschen befassen muss. Zu mir kamen immer Führungskräfte oder Selbstständige, sehr viele Ärzte mit einer Praxis. Und da ist die Option, ich gebe auf, praktisch nicht vorhanden. Ja, also es ist ein Unterschied, ob jetzt ein beamteter Lehrer kommt und sagt, ich kann nicht mehr und so weiter. Und der leitet dann sein Pensionierungsverfahren mit 45 Jahren oder sowas ein. Das funktioniert bei einer Führungskraft nicht. Das geht einfach nicht. Es muss irgendeine Lösung gefunden werden auf dem Stand, der da ist. Also auf dem Stand der persönlichen Entwicklung. Und deswegen ist das Vorgehen natürlich beim Coachen ziemlich anders als bei einer Psychotherapie. Ja, das heißt, es ist aufdeckend, es ist konfrontierend. Und basiert allerdings natürlich immer auf der individuellen Vorgeschichte. Und da habe ich beispielsweise etwas erkannt, was kein wissenschaftliche Erkenntnis ist, also die nicht in irgendwelchen wissenschaftlichen Publikationen auftritt, dass Leute, die Burnout haben, praktisch immer ein Drama in ihrer Kindheit hatten. Drama heißt Missbrauch, Todeserfahrung, Erfahrung mit dem Tod von Angehörigen, Vertreibung, was auch immer. Also irgendwas, was wirklich ein Hammer war, deswegen ich schon vor längerer Zeit gesagt habe, eigentlich empfinde ich Burnout als eine prolongierte, als eine verzögert auftretende posttraumatische Belastungsstörung. Also die Belastung ist in der Kindheit, teilweise in der ganz jungen Kindheit, spätestens so mit 9 Jahren etwa im Regelfall. Und später dann haben die Menschen nicht mehr genügend Resilienz, nicht mehr genügend Widerstandskraft und werden deshalb durch Belastungen, die andere aushalten, trotzdem krank. Das ist also, und das ist kein Lehrbuchwissen, was ich jetzt gerade sage. Das ist meine Erfahrung. Um es kurz zu machen, mir fiel auf, dass das, was bei meinen Klienten in aller Regel ablief, dass wir das auf großer systemischer Ebene in Deutschland genauso sehen. Und das heißt, ich habe also das, was ich beim einzelnen Menschen meine, erkannt zu haben, versucht zu projizieren auf das große Ganze. Das ist der Ansatz dieses Buches. Wobei ich das systemisch betrachte, viele Leute, glaube ich, wissen nicht unbedingt, was ein System ist. Das ist eine in sich geschlossene Einheit, die für sich selbstständig sorgen kann, aber in aller Regel Verbindungen nach außen hat. Wir beide sind ein System, Sven. Du bist ein komplettes System. Und obwohl deine, was weiß ich, Muskelzelle im Oberschenkel im Moment überhaupt nicht weiß, was die Nerven sind, in deinem Hörzentrum gerade so tut und denkt und macht, funktionieren die trotzdem miteinander. Die haben was miteinander zu tun, obwohl sie miteinander erst einmal gar nichts zu tun haben. Und so ist das in einem System. Und du hast natürlich immer auch Austausch nach außen, alleine schon, in denen du ein- und ausatmest oder wenn du das gerade eben mit der Republika, mit dieser Messe beschreibst, wo du gemerkt hast, dass mit vielen tausenden anderen Menschen auch ein sehr angenehmes, sehr weiches, warmherziges Auskommen sein kann. Also das ist eine systemische Sicht, die hat einen großen Vorteil. Die hat den Vorteil, dass ich Sachen, also Ausdrücke vermieden habe, die politisch besetzt sind, wie Nation. Ne? Nation ist besetzt, ne? Da kommen sofort dann Ideen von Nationalität oder und so weiter vor. Ja, das heißt, ja. Ich hab die Begriffe zwar kurz erklärt, die ich alle vermieden habe, wie Nation oder Staat oder Land oder Gesellschaft, weil ich, obwohl das Buch politisch auch ist, durchaus ja versucht habe, nicht gleich in irgendeine Schublade gesteckt zu werden. Ja. Und ich hab dann eben die 3 Hauptsymptome von Burnout, die also anerkannt sind als Hauptsymptome, die habe ich als allererstes versucht zu finden in unserem System in Deutschland.
Deswegen stellst du auch die Bezüge zur Historie her. Du sagst, eigentlich sind wir natürlich gesamtgesellschaftlich so stark geprägt, zum Beispiel vom Zweiten Weltkrieg, ja. Weil es ja nicht nur Einzelgeschichten sind, Einzelschicksale, so wie du es erzählt hast, aus deiner Familie, sondern es betrifft einen ganz großen Teil der Gesellschaft und deswegen sind wir auch gesamtgesellschaftlich davon beeinflusst.
Ja, also dieser Rückblick, was Deutschland sozusagen seine Kindheit oder seine Herkunft angeht, wobei ich den Blick weite bis hin zum Ersten Weltkrieg, ich würde sagen, da begann das Drama. Also nicht erst mit dem Nationalsozialismus, schon deutlich vorher. Das basiert letztlich eben aufgrund meiner Erfahrung, dass meine Klienten allesamt, jeder Einzelne, eben irgendein Drama in seiner Kindheit erlebt hat. Und da habe ich mich gefragt, was ist denn das Drama von Deutschland in seiner Kindheit? Und das ist ganz, erst einmal auffällt, wird jeder sofort sagen, ist natürlich der Nationalsozialismus und er ist natürlich das Gegenteil von Vogelschiss in der Gesellschaft, sondern es ist der markante Hammer unseres Landes, muss man ganz klar sagen. Fabrikmäßiges Töten von 6 Millionen Juden ist kein Vogelschiss, sondern ein unvorstellbar grausames Verbrechen und sonst gar nichts. Aber das Ganze geht noch zurück. Das fängt letztlich an mit dem Ersten Weltkrieg. Da fingen das erste Mal Massenvernichtungswaffen an. Die Demütigung Deutschlands danach. Die viel zu hohen Reparationszahlungen, die dann letztlich zur Inflation geführt haben. Die politischen Unsicherheiten und dann eben darauf basierend dann das Großwerden der Nazis. Mit all den Verbrechen, die dann daraus folgten, plus nachher noch die Vertreibung und so weiter. Also das ist ein gesamtgesellschaftliches Trauma schlimmsten Ausmaßes, muss man ganz klar sagen. Ja. Und da es nun ein Phänomen gibt, das inzwischen doch als, glaube ich, wissenschaftlich gesichert werden kann, die transgenerationale Vererbung, ist es eben nicht so, was die Populisten so ganz gerne hätten, dass das einfach abgeschlossen werden kann. Nämlich gerade die Tatsache, dass die nichts mehr davon hören wollen, zeigt, dass es in ihrem Unbewussten offensichtlich gärt, ne? Dass die das loswerden wollen, was da in ihnen herrscht. Das wird man aber nicht los, indem man es verdrängt, also einfach zur Seite schiebt, sondern indem man sich anschaut und guckt, was mache ich damit. Genau das geschieht in bestimmten politischen Kreisen gerade eben nicht. Ja? Ist aber keine Lösung.
Ist es ein deutschlandspezifisches Thema oder lässt sich das eigentlich auch transferieren auf andere Länder?
Also ich würde mal sagen, die Thematik Menschen mit, das muss man sagen, das sind ja keine Juden, die vernichtet wurden, sondern vorrangig Deutsche mit jüdischem Glauben. Ja, also das heißt, sich selber Deutsche umzubringen, ist ja eine Art von Teilsuizid mit perverser Begründung.
Oder noch größer sind eben Menschen.
Ja, es sind einfach Menschen. Ja, es ist völlig egal, was sie für einen Glauben haben. Das ist ihre Sache. Ja. Glaube ist eine persönliche, individuelle Entscheidung. Ich kann glauben oder nicht. Auch das ist meine Entscheidung. Und was ich glaube, ist meine Entscheidung. Es geht kein Schwein etwas an. Das ist meine eigene Sache. Na gut, also jedenfalls zu deiner Frage. Die Vorgeschichte Deutschlands ist schon auf schlimmste Weise sehr speziell. Das muss man ganz klar sagen. Eine so heftige Vorgeschichte hat kaum ein anderes Land auf der Welt. Natürlich ist es so, dass wenn du an Spanien, Frankreich, insbesondere Great Britain denkst, dass die aufgrund ihrer Kolonialpolitik über Jahrhunderte mit Sicherheit wahnsinnig Schuld aufgeladen haben, die nicht korrekt bearbeitet wurde. Oder in den USA, die das auch serienmäßige Killen der ursprünglichen Einwohner dort, plus nachher dann der Streit zwischen Süd- und Nordstaaten. Das alles sind sicher auch gute Anlässe dafür, diese Systeme anzuschauen. Nur in den Systemen bin ich nicht drin, das kann ich also nicht wirklich beurteilen. Aber im System Deutschland bin ich, glaube ich, als 60er-Jahrgang eigentlich gerade mal 15 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geboren. Das ist ziemlich nah eigentlich zeitlich dran. In dem System bin ich drin, das kann ich, glaube ich, beurteilen.
Ja, ich finde es sehr interessant, weil ja gerade das Thema so transgenerationales Trauma so in den letzten Jahren auch mehr und mehr zum behandelt wurde und dass das auch Bestandteil ist deiner Erzählung, die du da aufmachst. Also dass natürlich auch vor den Folgen auch jüngere Menschen nicht gefeit sind, weil man könnte ja sagen, ja, dann hast du halt ältere Menschen da bei dir zu sitzen gehabt und die haben halt irgendwie die Geschichte näher in ihrer Familie gehabt, aber es überträgt sich natürlich und erst recht, wenn man zurückblickt bis zum Ersten Weltkrieg.
Ja. Einmal hatte ich natürlich nicht ältere Menschen sitzen, sondern die meisten Menschen, die Burnout bekommen, sind irgendwo zwischen 35 und 45 in etwa. Mhm. Das ist so, also die klassische Midlife-Crisis ist oft keine Midlife-Crisis, sondern eine andere Crisis, also eine andere Krise. Aber rund um das 40. Lebensjahr herum sind in der Regel die gibt es relativ häufig einen Einbruch, einen psychischen Einbruch bei Menschen, der gar nicht unbedingt mit dem ich werde jetzt alt werden zu tun hat, sondern eben durchaus auch mit uralten, nicht gelösten Geschichten aus der eigenen Kindheit. Und man muss davon ausgehen, das sind ja teilweise Dutzende Millionen gewesen. Es gab 60 Millionen Tote insgesamt im Zweiten Weltkrieg. Das ist eine unglaubliche Anzahl. Vertrieben wurden, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, 18 Millionen Deutsche oder Menschen überhaupt erst einmal allgemein. Das ist kein Randphänomen. Das trifft jeden. Und gerade bei den Vertriebenen gab es dann oftmals eben auch Aggressionsprobleme und Missbrauchsprobleme, die die Deutschen sozusagen haben aushalten müssen. Also es ist bei weitem nicht nur so, dass das nur irgendwie Kriegsthemen sind, sondern auch Folgen von Kriegsthemen. Und das Problem ist, wenn du jemanden nahe bist, der missbraucht wurde, dann schwappt das quasi auch über. Also das heißt, du leidest mit dem Trauma mit, auch wenn du es nicht merkst. Insofern muss man rein, das ist reine Statistik sozusagen, muss man davon ausgehen, dass mehr oder minder auf jeden Fall die Mehrzahl, wenn nicht gar fast jeder, irgendwie etwas mit diesem Thema zu tun hat.
Ich finde das so interessant, weil wenn wir so auf die Definition von Burnout schauen, dann gibt es da ja eine starke Verknüpfung mit der Arbeitswelt. Mhm. So wie uns Burnout begegnet. Ne? Also was es ja auch durchaus von der Depression abgrenzt. Also Burnout durch Überforderung, Burnout durch zu viel Leistungsdruck, durch Hierarchien in der Arbeitswelt, durch Führungsfunktionen, genau, du hast es ja beschrieben, die Menschen, die du beraten hast, die in Positionen waren, wo sie nicht sagen konnten, ich klinke mich einfach aus oder ich tue weniger aus Verpflichtungsgefühl etc. Und bei dir wird ja diese ganz enge Verknüpfung mit der Arbeitswelt auch nochmal mehr aufgebrochen, ne? dass diese Erschöpfung eben auch noch andere Faktoren hat. Verstehe ich das richtig?
Ja, das verstehst du richtig. Und zwar, das kann man aber verstehen, wie diese Verbindung zur Arbeitswelt zustande kam. Das hat historische Gründe, was die Burnout-Thematik überhaupt angeht. Die ersten Publikationen waren Mitte der 70er Jahre in New York von einem Herrn Freudenberger, ja, ausgewanderter Deutscher, also Herr Freudenberger, der in der Erstpublikation mit dem Thema sofort gesagt hat, das hängt mit den sozialen Kontakten zusammen, die ich habe in meiner Sozialarbeit. Heute würde man es Streetworker nennen, ja. Das gab es damals noch nicht, glaube ich, den Ausdruck. Und sozusagen seitdem hängt das damit zusammen, ja. Das heißt, auch die gesamte Forschung, die sich danach damit befasst hat, hat sich immer, fast immer auf die Arbeitswelt konzentriert. Und es ist völlig klar, wenn du da nur nachfragst und wenn du normale Publikationen sozusagen von normalen Doktoranden oder Assistenzpsychologen oder so anschaust, ja, dann nehmen die halt immer denselben Test, ne, ein Wasbach Burnout Inventory heißt dieser Test, um zu testen, ob jemand Burnout hat. Abgesehen, der hat systemische Fehler drin. Sobald du den Test machst, kannst du nur noch Burnout haben. Das gibt also keinen Schwellenwert, wo man keins hat und so weiter. Also, ich will das jetzt, das führt zu weit einfach, aber es sind so viele Fehler gemacht worden, jetzt unter wissenschaftlichen Aspekten, was das Thema Burnout angeht, dass man sagen muss, einfach dadurch, dass sich das über Jahrzehnte verfestigt hat, ist dieses Bild so zu definieren. Dass also die Leute erstmal sagen, das ist die Arbeitswelt. Ich sage aber aufgrund meiner Erfahrung, das ist der Auslöser, das ist nicht die Ursache. Das ist ein Riesenunterschied natürlich. Ja. Das heißt also, praktisch jeder, der mit Burnout kommt, sagt erst einmal, ich bin überlastet. Nehmen wir mal ein schönes in Anführungsstrichen Beispiel. Ein Allgemeinmediziner, der zu mir kam und der einfach nicht mehr konnte. Und dann frage ich den, was machen Sie denn? Und dann erzählt er mir, ja, er hätte eben eine Praxis dort, hätte schon einen Assistenzarzt eingestellt, die Patienten würden die Bude einrennen, er könnte nicht Nein sagen, das ist mal ein Punkt für Burnout, er könnte nicht Nein sagen, hat er schon mal jemand verstanden. Und dann kam aber raus, dass er gerade in zwei weiteren Fortbildungen war, um noch Zusatztitel zu kriegen. Also sowas wie Naturheilkunde oder Sportmedizin oder irgendwie alles so Zusatzbezeichnungen, die dann auf dem Praxisschild stehen. Ne? Und da habe ich mir erlaubt zu fragen, sagen Sie mal, wenn Sie schon überfordert sind, warum machen Sie sich denn immer noch attraktiver? Und das fiel ihm aber nicht auf bis zu diesem Zeitpunkt, ja. Das ist also, und da siehst du, wie das Verhalten, ja, also völlig unreflektiert ist. Klar, also er muss natürlich stoppen, attraktiver zu werden, sozusagen. Er will ja weniger Leute haben, erst einmal. Wie es dann weiterging, will ich jetzt nicht schildern, das wird zu persönlich. Aber das ist so ein Klassiker, wo man sagen kann, es besteht überhaupt keine Not für Überlastung. Erst einmal, was den Arbeitsablauf selber angeht, die schaffen sich die Menschen teilweise eben dann auch selber.
Ja, kann ich sehr nachvollziehen. Also weil ich mich auch immer viel mit dem Thema beschäftigt habe, also weil ich freiberuflich tätig bin. So gut, ich mag ja meinen Beruf so gerne und habe eine Leidenschaft dafür und gehe dieser Leidenschaft so gerne nach und ich brenne für meine Tätigkeit und diesen Grenze zu ziehen, dass ich aber nicht daran verbrenne, dass ich nur dafür brenne, aber nicht daran verbrenne, das finde ich tatsächlich auch immer wieder eine Herausforderung.
Ja, Sven, da gibt es den schönen Satz eines Therapeuten dazu, der lautet, Leidenschaft ist was Leidenschaft. Man muss gar nicht. Es gibt auch ein wunderbares Zitat von einem der bekanntesten Burnout-Leute Deutschlands, der sagte, Idealismus im Beruf ist bereits eine Erkrankung.
Oh, okay, das ist gut. Ja, ich komme natürlich auch aus einer Zeit, wo es diese Abgrenzung von, also heutzutage hat ja niemand, keiner hat ja ein Hobby oder so, sondern so aus dieser Zeit komme ich, wo immer halt das, was man gerne getan hat, man auch das Bestreben hatte, das zum Beruf zu machen. So, und dann zerfloss so diese Grenze zwischen Freizeit und Beruf, weil ich mache das ja so gerne, was ich mache, deswegen mache ich das auch in meiner Freizeit. Und da habe ich schon das Gefühl, dass es da wieder ein bisschen zurückgeht und durch Stichwort Work-Life-Balance wieder mehr eine Abgrenzung gibt. Gesamtgesellschaftlich betrachtet, was sind denn da die Symptome, die zu beobachten sind? Du hast ja eingangs gesagt, also eine Art von Negativität im Blick auf die Dinge. Also wir sehen nicht das Gute, wir sehen nicht die Hoffnung, sondern es ist halt, ja, es ist ein vermeintlich negativer Blick. Was gibt es da noch für Symptome? Bringt das mit sich?
Bringen wir mal einfach die Grundsatz rein, bringen wir jetzt endlich mal Struktur hier rein, ne? Es gibt drei Kriterien, die Burnout definieren. Das ist einigermaßen anerkannt, aber selbst da kann ich sagen, für Fachleute, die jetzt eventuell zuhören, nein, es gibt keine weltweit wirklich anerkannte wissenschaftliche Definition von Burnout. Gibt es nicht. Mhm. Ja? Aber so im Groben kann man sagen, die meisten sagen, dass die folgenden jetzt gleich von mir genannten Kriterien nötig sind, um Burnout diagnostizieren zu können. Und das Allerwichtigste ist die emotionale Erschöpfung. Das heißt also, der Zustand, dass ich mich als überfordert fühle, das ist eine in der Regel nicht gelungene Anpassungsleistung. Ja, ich passe mich an die Anforderungen, die von außen kommen, nicht genügend an. Und diese emotionale Erschöpfung, die kann man beim einzelnen Menschen mit einem ganz schlichten Satz rausfinden. Nämlich wenn der Satz beim Betroffenen kommt, ich kann nicht mehr. Dann ist der emotional erschöpft. Dieser Satz, in genau dieser Formulierung, den bringen, weiß ich nicht, keine der Statistik jetzt, aber 95 von 100 Betroffenen. Ich bringe genau diesen Satz, ich kann nicht mehr, Herr Doktor, oder wie auch immer du eben dann angesprochen wirst. Und dieser Widerstand, sich anzupassen, der ist relativ typisch deutsch. Das fing schon nach dem Zweiten Weltkrieg mit Konrad Adenauer an. Der hatte ein Motto, das er brutal durchgezogen hat, das hieß keine Experimente. Und das heißt ja, alles soll bleiben, wie es ist, ja. Gut. Oder Angela Merkel, ne? Die war ja nach der ersten Legislaturperiode, sah es aus, als würde sie abgewählt werden. Und da gab es diese Bonner Runde, das heißt also diese Elefantenrunde, wie das genannt wird, also die vor der Wahl die letzte große, wo alle wichtigen Konkurrenten zusammen interviewt werden.
Ja, und Elefantenrunde heißt es, glaube ich.
Ja. Ich glaube, es ist Elefantenrunde, ja. Und was sagte die Merkel für einen allerletzten Satz? Sie kennen mich. Zack, peng. Das war's. Das war nichts weiter. Das war ein genialer Satz. Ja, ich bin mir sicher, da haben Kommissionen Wochen dran gearbeitet an diesem einen Satz. Drei Wörter. Sie kennen mich. Heißt nichts weiter als der Bauer frisst nur das Brot, was er kennt, ne, so etwa, und du kriegst es jetzt. Also ja, gehen Sie kein Risiko ein, hieß das Ganze. Ne? Und es hat funktioniert. Obwohl ihre Werte bescheiden waren, ist sie ein zweites Mal gewählt worden und die Wahl Nummer 3 und 4, das war dann sozusagen nur noch Kür, das war keine Pflicht mehr gewesen. Und das siehst du bei allen möglichen Themen. Ich will jetzt überhaupt keine Diskussion aufbringen über Umweltschutz oder sowas, aber dieser Widerstand gegen, wegen mir jetzt Wärmepumpen hatten wir vorhin das Thema, oder gegen Solar, ist völlig egal was, ja, oder jetzt eben KI, was natürlich kann man mit jeder Technik, die man hat, kann man auch Scheiße machen, das ist so. Aber dieser ewige Widerstand gegen Änderungen, diese Beharrungsneigung in Deutschland, das ist ein Klassiker für emotionale Erschöpfung. Und das zieht sich also insofern schon über Jahrzehnte hin, das muss man ganz klar sagen. Festhalten, letztlich auch Autodestruktion. Denn wenn ich mich nicht anpasse an die sich dauernd weiterentwickelnde Welt, ist das natürlich destruktiv. Ja, irgendwann kann ich das Sozialniveau nicht mehr halten, schlichtweg, ist ganz einfach, ja. Auf der anderen Seite auch Egozentriertheit, ja. Also der Deutsche fühlt sich durchaus immer noch als der Nabel der Welt, ist aber schon längst nicht mehr. Wir sind eine Mittelmacht und keine Großmacht, Gott sei Dank. Also das ist klassisch für emotionale Erschöpfung im System Deutschland. Das zweite Hauptkriterium ist Depersonalisation. Ich kenne keinen deutschen Ausdruck dafür. Das sind Entfremdungserlebnisse ohne Realitätsverlust. Ich übersetze das jetzt, was ich gesagt habe.
Sehr gerne.
Ja, ne? Ja. Also Entfremdungserlebnisse ist schon mal, kann man sich ahnen. Ja, ich fühle mich fremd, ne? Was hat das mit mir zu tun hier? Ja, auch das Gefühl, wenn du jetzt zum Beispiel dein Besuch von der Veranstaltung jetzt nimmst und du hättest dir daran gedacht, ich bin hier ein Fremdkörper, ja, dann hättest du ein Depersonalisations- Phänomen gezeigt. Aber du hattest dich eingebunden gefühlt, denke ich mal. Ne? So alles in allem. Ja. Ja. Hast also keine Depersonalisation gehabt. Und ohne Realitätsverlust heißt nicht schizophren. Heißt, ich kapiere schon noch, heute ist der so und so vielte und so weiter. Ja, also ich und ich lebe hier und ich bin in Deutschland und ich heiße so und so und ich habe den und jenen Beruf und so weiter. Das heißt, ich bin in der Realität noch weiter drin. Und wenn man aber, das ist ein sehr, sehr belastendes Gefühl, diese Depersonalisation, weil man ja dauernd das Gefühl hat, nichts, was hat das mit mir hier zu tun? Ich will das nicht mehr, ich mag nicht mehr und so weiter. Und das führt immer zum Rückzug und zur Abgrenzung. Das ist ein massives Phänomen heute. Die Abgrenzungsversuche von populistischen Parteien werden die gefördert. Ne? Diese Eliten da in Berlin, die Berliner Blase, die da oben. Versuch mal ein Interview von den Damen Wagenknecht und wie heißt die von der AfD? Weidel. Zu hören, wo die nicht irgendwann sagen, die da oben oder die Reichen. Es wird immer so eine Gruppe definiert, die nie definiert wird, sondern nur als Abgrenzung, mit denen haben wir nichts zu tun, ohne konkret zu sagen, wer sind denn eigentlich die Reichen beispielsweise. Das heißt, es werden Feindbilder aufgebaut, wird behauptet, es gäbe einen Kampf zwischen Stadt und Land und all solchen Sachen. Das sind alles Depersonalisationsphänomene, die wir erkennen können. Und das dritte Kriterium, das wird gerade diese Woche in diversen Talkshows besprochen. Bei dem Joska war das Thema, jetzt beim Lanz, nämlich die Leistungsabnahme in Deutschland. Die ist nun inzwischen auch bei der Politik angekommen. Also das ist das dritte Hauptkriterium für Burnout, ist Leistungsabnahme. Und die kann man bei einem System sehr gut an der Produktivität messen und die geht deutlich runter. Oder du siehst es eben an dem Thema mit der Besprechung von der Arbeitsdauer pro Jahr, ne, die in Deutschland so tief ist wie nirgendwo anders.
Okay, gut, begriffen. Jetzt kann man natürlich sagen, die Vergangenheit können wir ja nicht ändern. Wir haben die Historie, die wir haben, so, und die scheint uns da sehr stark zu prägen. Aber dann gibt es ja immer noch die aktive Seite, nämlich wie gehen wir denn um und was hätten wir im Umgang mit der Geschichte anders tun müssen? Und vor allem, ist es schon zu spät oder was kann man jetzt ändern im Verhalten, damit wir aus diesem Modus rauskommen?
Es gibt doch irgend so einen Schlager, da heißt, denn es ist nie zu spät für einen neuen Weg. Ne? Irgendwie gab es mal was.
Ich bin nicht so im Schlager-Game.
Ja, ich auch nicht. Vor 40 Jahren oder irgendwas. Ich weiß noch nicht mehr, wer es gesungen hat.
Wenn nicht, dann hast du jetzt den Grundstein gelegt, dass jemand diesen Song komponiert.
Also das heißt, es ist nie zu spät für diesen Weg. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wer es gesungen hat oder was. Die Melodie habe ich noch im Hirn.
Aber ganz ehrlich, könnte auch Xavier Naidoo sein.
Das war richtig Schlager. Das war richtig furchtbar. Jeder darf Schlager mögen und lieben, nicht missverstehen. Ach, ja, das natürlich. Ist auch nicht ganz meins. was haben wir? Also natürlich ist, weißt du, mit der Einstellung kann man ja nicht rangehen, wenn man Leute berät. Ja, ich kann ja nicht sagen, es ist zu spät, ab jetzt.
Was willst du machen?
Was willst du machen? Tut mir leid. Ich rechne Ihnen eine Stunde ab und ansonsten setzen Sie sich zu Hause aufs Sofa und warten aufs Ende. Natürlich ist es nicht zu spät. Natürlich kann man was tun, Gott sei Dank.
Naja, aber wenn ich eben aus dem Burnout komme und sagen kann, oh, ich bin in Arbeitsstrukturen, wo ich realisiere, die tun mir nicht gut. Irgendwann muss es Schritte geben, dass ich da rausgehe aus diesen Strukturen oder dass ich sie anders gestalte, wenn mir das möglich ist und da eine Veränderung vornehme. In Bezug auf die ganze Historie eines Landes ist mir diese Möglichkeit natürlich erstmal so nicht gegeben.
Nee, die ist auch übrigens nicht unbedingt nötig beim einzelnen Burnout-Betroffenen. Wenn du an das denkst, was ich dir eben gesagt habe, dass die Arbeit Auslöser, aber nicht Ursache ist, wichtig ist erstmal die Ursache zu verstehen überhaupt. Mhm. Also was hat, um es möglichst zügig zu machen, Deutschland falsch gemacht? Ist, bei dem, was geschehen ist, hätte sich Deutschland schämen müssen. Das ist die erste Reaktion, die normal menschlich passiert. Stell mal vor, du fährst Auto, machst eine Delle ins Auto, einfach sonst passiert gar nichts, nur die Delle. Das erste Gefühl ist normalerweise Scham. Du denkst dir nämlich, wie konnte ich so blöd sein, gegen den Pfeiler zu fahren, ja? Du schämst dich deiner angeblich fehlenden Fähigkeiten sozusagen, ja? Also dann erst sagst du, ich bin schuld, dass ich jetzt diese Delle gemacht habe, das ist die zweite Phase, die kommen muss. Und dann entwickelst du eventuell Wut oder was auch immer. Ja, also so ist der normale physiologische Ablauf. Und die Scham hat Deutschland überhaupt nicht thematisiert und nicht bearbeitet als System. Führte dann dazu zu einer Projektion. Das heißt, die Scham wurde nicht auf die Taten, die Deutschland schlimmerweise verbracht hat, geschoben sozusagen, sondern auf die Nationalität. Man war dann viele Jahre lang stolz, sich zu schämen, Deutscher zu sein. Damit hat man aber das ursprüngliche Thema verdrängt. Das ursprüngliche Thema war ja nicht die Nationalität, sondern was diese Nation getan hat, sozusagen. Ne?
So. Oder zumindest kein klares Aussprechen. Ne?
Ja, und auch, also, das ist auch heute noch so, wenn es diese Veranstaltung gibt. Ja, ich habe das einzige Mal, wo ich erlebt habe, dass ein führender Politiker von Scham sprach, das war der neulich verstorbene Bundespräsident Köhler gewesen, der das mal, also in Israel dann eine Rede hielt, tatsächlich kurz gesagt hat, etwas von Scham erzählt hat. Das ist sonst, wir sind immer schuld geworden. Das sind wir auch, ja. Aber als erstes wäre
ich wollte gerade sagen, genau. Man redet immer von Schuld. Also es ist immer so die Schuldkultur. Aber das Gefühl Scham, das wurde tatsächlich übersprungen.
Das wurde übersprungen. Das ist ein Problem. Das muss man sich erstmal klar machen. Ja. Also das Bewusstwerden ist das Erste. Dann kann man sich verstehen. Und wenn man sich verstanden hat, dann kann man Verständnis für sich entwickeln. Und dann ist das sozusagen erlöst. Und dann kann man in die Zukunft blicken sozusagen. Nun kommt jetzt vom Populisten dann sofort wegen der Schuldthematik, was ja richtig ist, was hier das Argument, praktisch keiner der Täter lebt mehr. Ja, ist so, stimmt. Mhm. Aber wenn wir an die transgenerationale Vererbung denken, muss man eben ganz klar sagen, naja, was habe ich davon? Ne? Das Thema ist nämlich nicht, dass ich schuld war, sondern dass ich Schuld trage. Oder ertrage. Das ist der entscheidende Knackpunkt sozusagen. Natürlich bin ich nicht schuld für das, was meine Großelterngeneration getan hat. Natürlich war sogar mein Vater, der mit wirklich an seinem 18. Geburtstag eingezogen wurde, nicht schuld daran. Hätte er sich völlig gegen das System gewehrt, wäre er tot, ja, schlichtweg. Mhm. Also ganz klar. Ja. Aber das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist, lastet die Schuld noch auf uns? Und das ist der Fall. Und das muss man sich erst einmal klar machen, und wie reagiert Deutschland als System? Um nur als ein Beispiel zu nennen. Ja, wer zahlt am meisten Entwicklungshilfe auf der Welt? Deutschland. Gibt kein Land, das so viel in andere Länder hineinsteckt, was dann wieder gleich, wenn man das unter psychologischen Gesichtspunkt betrachtet, übrigens auch nicht so richtig gut ist, weil damit spielt sich ja Deutschland als Helfer auf. Und eine Helferposition ist eine hochmütige. Da steht man über dem, dem man hilft.
Ja, es gibt ja auch Menschen, die sagen, das ist eine Art von Fortführung von Kolonialismus.
Ja, das auch, kann man auch sagen. Also das ist sehr fraglich, ob das wirklich so eine richtige, gute Lösung ist. Aber es ist ein typisches Phänomen, wenn du schuld geworden bist, was passiert vor Gericht wegen mir, du hast jetzt einen Unfall gebaut und ja, der andere kriegt dann, wie heißt das, dieses Geld, was man kriegt, nicht Schadensersatz, sondern
Schmerzensgeld.
Schmerzensgeld, ja. Der kriegt dann Schmerzensgeld. Ne? Das ist die typische Sache, mit Schuld umzugehen, ist sie in Schulden umzuwandeln. Und das hat Deutschland also gemacht, indem es dasselbe passiert letztlich auf Ebene der Einwanderung oder der ungewollten Einwanderung. Das kostet ja auch unglaubliches Geld. Das ist eine Möglichkeit zu versuchen, Schuld abzubauen, transgenerational gesehen. Mhm. Ne? Aber gut, also was gehört heute getan? Als erstes übrigens muss ich unbedingt loswerden, dass die historische Bildung in den Schulen unbedingt massiv erweitert werden muss. Die Leute, die jungen Leute von heute haben nicht wirklich Ahnung, was Nationalsozialismus bedeutet, was der Zweite Weltkrieg bedeutet. Die haben auch keine Ahnung, wie das mit dem Ersten Weltkrieg anfing, warum das anfing und so weiter. Das wirkt aber in unsere Gesellschaft so stark rein, das ist also fatal, dass das praktisch marginal ist. Und es reicht auch nicht aus, wenn man sagt, es kam neulich der Vorschlag, alle Schulkinder sollten einmal ein KZ besuchen. Ja, mein Gott, da kann ich mich die 2 Stunden, kann ich mich auch psychisch, meine ich jetzt, abblocken sozusagen. Und dann, das war's dann. Das muss also invasiver, ehrlich gesagt, geschehen.
Also sinnvolle Maßnahme, aber natürlich nicht alleinstehend.
Nein, natürlich nicht alleinstehend. Genau. Ja. So, Das nächste, also das heißt German Scham, German Schuld. Und das dritte Symptom ist die German Angst, die in unserer Gesellschaft herrscht. Und diese Angst wird gerade durch sowas wie mehr als die Hälfte der Deutschen mit Merz unzufrieden und mit ganz. Und wenn du, ich habe mir mal aus Spaß ein paar Tage lang die Schlagzeilen von Spiegel, Fokus, NTV, Bild und FAZ durchgeschaut.
Freiwillig.
Freiwillig, alle. Du glaubst nicht, wie viele Prognosen und Vermutungen da sind. Also gar nicht mal jetzt, das war jetzt irgendeine Umfrage da, die ich da zitiert habe, sondern irgendwelche, wenn du an die Wirtschaftsweisen wegen mir denkst, ja, alle halbe Jahre ändern die ihre Prognose. Nie stimmt eine. Warum macht man das denn überhaupt? Im Endeffekt schürt das alles Angst. Mhm. Und Politiker machen, egal von welcher Partei, sehr oft Politik mit Angst. Mit, ja, was weiß ich, die Angst wegen mir vor den Migranten oder die Angst vor dem Wirtschaftsabsturz, die Angst, was weiß ich, vor was können sie noch Angst haben, vor der Zukunft, die Angst davor, dass die Grenzen nicht sicher sind. Es wird dauernd mit Angst Politik gemacht. Was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes, als dass die Politiker ihre eigene Angst projizieren auf die Inhalte, die sie bearbeiten. Und das ist fatal natürlich, weil eine politische Führungskraft sollte sehr wohl bewusst sein über die Gefahren, aber das nicht als Initialpunkt sehen, das nicht unbedingt als zentralen Punkt sehen, sondern eben konstruktiv schauen, was macht man tatsächlich.
Ja, und daraus entstehen kann ja dann eigentlich in der Folge nur ein Vertrauensverlust, weil je mehr ich prognostiziere und dann eben nicht eintritt, weil die Zukunft kann eh niemand voraussagen, dann ist ja das Ergebnis eigentlich, dass ich irgendwann sage, so, wisst ihr was, ich glaube euch eigentlich gar nichts mehr, weil das erlebe ich jetzt ja seit Jahrzehnten, dass ihr ankündigt und dann kommen aber die Dinge doch anders.
Ja, nimm doch mal das markanteste Beispiel dieses Jahr, der Herr Merz noch einen Tag vor der Wahl die Schulden, da, wie heißt das, ist Schuldengrenze, da ist unantastbar. Mhm. Einen Tag nach der Wahl, wir nehmen 1.000 Milliarden auf, ja, das ist das ist fatal. Also die, sorry bitte, diesen Ausdruck, die Lügen, die vor Wahlen verbreitet werden, im Vergleich zu dem, was danach sofort getan wird. Ich fühle mich da auch ehrlich gesagt schlichtweg verarscht. Was sonst, ja? Was soll denn das Ganze? Bin ich nicht fähig zu hören und selber zu sehen, dass das Geld offensichtlich nicht reicht, ja? Und dass offensichtlich Aggressoren es auf der Welt gibt, denen es nicht nur völlig egal ist, wie es unserem Land geht, sondern die das gerne auch noch vereinnahmen wollen. Das kann ich doch vorher sehen, also brauche ich Kohle dafür, so hart es ist. Nee, aber weißt du, was daraus noch folgt aus dieser Angst der Politiker? Der Kontrollzwang. Und der Kontrollzwang ist ein typisches Zeichen für Burnout. Wer Burnout selber hat als einzelner Mensch, versucht so viel wie möglich in seinem Alltag im Griff zu behalten, dadurch, dass er meint, es kontrollieren zu können. Ein Klassiker, wenn ein Selbstständiger Burnout bekommt, ist, dass er anfängt, seine Sachen, die er sonst so aus dem Fluss herausgetan hat, also ohne große Überlegungen, und es klappt auch immer irgendwie wegen meinem Arzt in der Praxis, der fängt dann an, irgendwelche schematische Abläufe zu machen und hackt das dann praktisch ab. Ja, also ein Kontrollzwang, obwohl man gerade in der Medizin überhaupt nichts in dem Sinne kontrollieren kann, weil Erkrankungen sind eben oftmals Schicksal und nicht durch irgendeinen wirklichen findbaren Auslöser gegeben. Mhm. Und das ist ein Problem, dieser staatliche Kontrollzwang, der führt nämlich zu dem, was alle heute bemängeln, die Bürokratie. Das ist ein Ausdruck von Angst, ein Misstrauen des Staates, dem Bürger und der Fähigkeit des Bürgers gegenüber. Das ist ein Ausdruck von Angst, Bürokratie.
Thomas, du machst mir ein bisschen Angst, weil es nimmt jetzt hier gerade so Dimensionen an, alles.
Ja, bitte. Darum geht es in dem Buch.
Ja. Nein, sei völlig, also keine Zurückhaltung. So, also der Berg wird ja gefühlt immer größer. Und hier als Freunde fürs Leben, womit wir uns eben mit mentaler Gesundheit beschäftigen, natürlich sehen wir ja auch irgendwie ständig die Zunahme an psychischen Erkrankungen und was all diese Umstände mit Menschen dann in der Folge macht. Und politisch sehen wir, wie gesagt, sehen wir diesen riesigen Vertrauensverlust in Institutionen und wie halt dann trotzdem wieder Menschen hinterhergelaufen wird, die halt dann vorgeben, Lösungen zu haben, Lösungen für Dinge, die viel zu komplex sind, als dass es dafür halt eben diese geradlinigen Lösungen gäbe. Du hast es vorhin beschrieben, eine kollektive Art von sozialer Isolation. also dieses Rückzugsding. Mhm. Es gibt immer weniger das Wir, es werden immer mehr Feindbilder und Gruppierungen aufgemacht, wo man immer weniger Bestandteil davon sein kann. Wie kommen wir denn da raus?
Ich antworte sofort, ich will nur noch eins loswerden. Das vierte Hauptsymptom von German Burnout ist die Unzufriedenheit in Deutschland. Das muss ich noch
unbedingt. Die Unzufriedenheit.
Mhm. Man kann sagen, dass es kaum ein Land gibt, in dem die Bevölkerung so unzufrieden ist wie in Deutschland. Das ist ein extrem hohes Ausmaß an Unzufriedenheit, was weiterhin wächst und was auch geschürt wird von bestimmten politischen Richtungen natürlich, weil das die Wähler in die eigenen Reihen treibt sozusagen, ja. Das wollte ich nur noch erwähnt haben. Jetzt zu deiner Frage. Ja, es gibt zwei zentrale Faktoren, die nötig sind. Und zwar von Seiten des Staates aus muss etwas geschehen und von Seiten der Bevölkerung, von uns selbst aus. Von Seiten des Staates aus ist es ganz klar, dass das Mikromanagement, was immer schlimmer wurde, klassisches Beispiel Gebäudeenergiegesetz, oder es gibt Gesetze, wo vorgeschrieben wird, wenn ein Film produziert wird, wie viel Prozent der Nahrung, die in diesem Catering da gegeben wird, wie viel Prozent davon aus regionalem Anbau sein muss.
Okay, die Regelung kenne ich noch nicht.
Ja, kann ich dir gerne zur Verfügung stellen. Habe ich im Rahmen der Recherche rausgefunden. Da steht also, da gibt es auch noch Jahresfristen, ab wann wie viel Prozent sein müssen, dass die Portionen nicht vorportioniert sein dürfen und all sein Zeug. Mein Gott, was geht denn das den Staat an? Da kriegt man doch die Krise, ehrlich gesagt.
Auf dem Weg hin zur grünen Produktion.
Ja.
Also zur kurze Lieferwege und
so. Prinzip ist also, der Staat weitet aus Angst, seine Macht zu verlieren, seine Macht stetig aus. Das ist das Prinzip, was wir sehen können. Seit Jahrzehnten können wir das sehen. Und mich wundert nicht, dass das genau mit der Merkel eigentlich alles in allem anfing, weil die ja in einem System groß geworden ist, das nur auf Angst basierte. Und das ist offensichtlich verinnerlicht in dieser Person. Und deswegen behaupte ich mal so, Kess und Keck als reine Behauptung, ohne dass das irgendwie abgesichert ist, fing da die Angst von Deutschland an, sich in die Politik hinein zu fräsen praktisch.
So. Das heißt, ihr Aufwachsen in der DDR,
ja,
in dem System.
Mit Sicherheit prägend, was sonst. Mhm. Ja, ist doch klar. Also so, was sonst ginge jedem so, das ist kein Vorwurf oder was, einfach eine Beschreibung der Situation. Ja? So. Das heißt, was müsste also der Staat machen? Er müsste Macht zurückgeben. Das ist das Entscheidende. Das heißt, er müsste sich auf seine tatsächlichen Kernaufgaben konzentrieren, statt seine Aufgaben ununterbrochen auszuweiten. Das wäre das A und O. Das wäre der Kernpunkt überhaupt. Davon sehen wir nichts im Moment. Insofern wird das weitergehen, so letztlich, ja. Das ist das, was der Staat machen müsste. Der müsste sich also wirklich festlegen, beispielsweise Sicherheit nach außen und innen ist eine Kernaufgabe des Staates. Die kann kein anderer übernehmen. Ist völlig klar. Nur als ein Beispiel. Ja, wir werden ja keine Privatarmeen hochzüchten oder sowas. Muss der Staat machen. Aber es gibt eben Aufgaben wie beispielsweise, welches Catering mache ich, wenn eine Filmproduktion ansteht, die völlig idiotisch sind. Ja. Naja, und dann haben wir natürlich auch einen Job. Wir müssten die Machtrücknahme auch annehmen. Das heißt, wir müssten akzeptieren, nicht weiter entmündigt zu werden. Und das heißt, wieder mehr Verantwortung für uns und unser Leben zu nehmen und uns nicht mehr darauf zu verlassen, dass der Staat schon alles richten wird. Warum ist das so wahnsinnig wichtig? Weil die Kernfähigkeit des Menschen, die zur seelischen Ausgeglichenheit führt, ist die Selbstwirksamkeit. Das ist das A und O. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich bestimme über das, was ich tue und ich sehe die Auswirkungen im positiven Sinn meiner Arbeit, meines Tun, muss nicht eine Arbeit sein, genauso auch Hobby beispielsweise. Ja. Wer gerne gärtnert, ja, der freut sich daran, wenn die Begonie wunderbar blüht. Ja. Dieses Blühen, dieses Aufblühen der Pflanze ist ein Zeichen für meine Selbstwirksamkeit, weil ich habe die gepflanzt, ich habe sie gedüngt oder geschnitten oder ich schütze sie im Winter und so weiter. Das ist das A und O. Und je stärker wir aber uns verlassen darauf, dass egal in welcher bescheidenen Situation wir sind, irgendwie der Staat einspringt, funktioniert das Ganze nicht. Jetzt kann man, ein aufmerksamer Zuhörer wird jetzt sagen, der hat ja vorher erzählt, er nimmt die Förderung vom Staat für die Wärmepumpe in Anspruch. Der macht das ja genauso. Ja, aber das ist ein sehr bewusster Vorgang. Das ist einfach eine betriebswirtschaftliche Berechnung sozusagen, ja, die dahinter steckt. Das ist nicht, ja, So hätte ich es sonst gemacht, kann ich auch klar sagen, nein. Aber das heißt, ich habe weiterhin die Fäden in der Hand. Das ist ein großer Unterschied, ne? Ich mache es bewusst und ich habe die Fäden in der Hand. Aber zu sagen, ich lasse mich sozusagen in einer Opferposition fallen und schau mal, irgendwer fängt mich schon auf, das ist fatal. Und es wird heute festgehalten, was nur festzuhalten ist, ob das Subventionen sind auch von Unternehmen. Unternehmen sind da nicht ausgenommen. Es ist nicht so, dass es nur den Einzelnen trifft. Ne? Auch Unternehmen verlassen sich darauf, dass der Staat schon sie pimpen wird, wenn es denn nötig ist. Mhm. Privilegien, Steuervorteile, Rechte, Versorgungsleistung an Ideologien, an allen möglichen Sachen wird festgehalten. Aber Selbstwirksamkeit bedeutet eben auch in die Tat zu kommen und das heißt, was zu ändern. Das ist ganz, ganz wesentlich. Ne?
Politisch ganz schön große Aufgabe, ne? Weil gleichzeitig würde ich persönlich jetzt schon auch sagen, dass Politik auch eine steuernde Funktion haben darf. Und an manchen
aber nicht im Einzelnen. Im Großen, aber nicht, aber nicht im Einzelnen. Es darf nie anders sein. Es darf sozusagen nie persönlich, in Anführungsstrichen, nie persönlich werden. Ja, das ist das Entscheidende an der ganzen Sache. Du darfst dem einzelnen Menschen nicht die Macht über sein Leben nehmen. Das geht nicht.
Und an dem, was du beschreibst, ist es ja auch was, man muss da ja nicht zwangsweise drauf warten, sondern man kann das ja aus sich selbst heraus generieren. Also es ist ja auch eine Veränderung der Haltung. Also genau, sagt ja auch das schon Wort, dass Selbstermächtigung, das ist nichts, wo jemand klingelt und einem das gibt, sondern man tut das selber.
Ja. Und ich bin da völlig zuversichtlich übrigens, dass das geht. Ja, das hat sich jetzt halt eingeschliffen über 25 Jahre oder so, das kriegt man schon wieder rumgerissen. Aber ich bin überhaupt völlig zweifelsfrei, dass das passieren kann und wird auch und muss auch, ziemlich sicher.
Und genau hier sollten wir den Podcast beenden, weil das ist so hoffnungsvoll. Ich finde es sehr gut, dass wir diese Kurve noch bekommen haben. Nein, wirklich sehr, sehr gut. Woraus schöpfst du diese Hoffnung, dass das genauso gut auch wieder eine andere Entwicklung nimmt?
Oh, ich habe eine Tochter, die ist 23, gehört damit zu dieser verfemten Generation und ich sehe, wie aktiv die ist, wie die politisch interessiert ist, wie sie überlegt, wie sie ihr Leben gestalten kann und von ihren Freundinnen und Freunden sehe ich das genauso. Ich bin dafür, ich habe da überhaupt keinen Zweifel an den nachkommenden Generationen, da bin ich völlig cool und absolut positiv gestimmt.
Sehr gut und in Bezug auf ein Bewusstsein für mentale Gesundheit können wir hier natürlich Ähnliches feststellen. Also wir haben in den nachfolgenden Generationen haben wir mehr und mehr Bewusstsein. Wir haben eine sich verändernde Sprache, dadurch eine klare Definition und ein Identifizieren von Zuständen. Und da, wo man Dinge benennen kann, kann man natürlich dann auch besser mit ihnen umgehen und daraus eine Lehre ziehen. Also auch da sehen wir eine sehr positive Entwicklung, würde ich sagen.
Auch in dem Willen, sich selber besser zu erkennen, was gerade die Generation meiner Eltern und Großeltern überhaupt nicht hatte. Null. 0,000, ja. In meiner Generation so mäßig ausgeprägt ist, das ist in den jüngeren Generationen erheblich stärker da. Das kann zwar mal ins Pathologische überschlagen, indem sie hysterisch sozusagen werden oder neurotisch, wie man früher sagte, aber im Allgemeinen ist das so, dass ich finde, die deutlich bewusster sind mit sich selbst und mit der Welt. Und das sind nicht alles überaus positiv. Ich bin da so völlig, wenn ich also immer diese Unkenrufe da höre von was, auf die sollen unsere Rente zahlen oder was da so kommt, da kann ich nur lachen drüber. Natürlich wird das funktionieren.
Sehr gut. Das mag ich sehr. Und was ich wirklich jetzt auch nochmal mitgenommen habe, und das finde ich total interessant, dass das halt eigentlich ein sehr politisches Buch ist, was du da geschrieben hast.
Ja, das ist.
Also wir haben jetzt viel über Politik gesprochen und diese Komponente war mir so eigentlich erstmal gar nicht so klar. Und ich mag das sehr.
Sehr ja, es gibt doch diesen Satz, it's the economy, stupid, was von der Clintonschen Wahlkampfgesellschaft da raus. Und ich habe in meinem Buch den Satz, it's the human nature, stupid. Das, was Politiker bis heute verweigern, das ist die Angst vor der eigenen Erkenntnis, ist zu verstehen, und bestimmte politische Richtungen können das tun, das nämlich Populisten, dass der Mensch über seine Gefühlsleben, über sein seelisches, über sein seelisch-mentales angesprochen wird und nicht über Zahlen. Und die versuchen aber immer mit knallharten Argumenten, pseudo-knallharten Argumenten, also mit Zahlen oder mit Strukturen zu kommen. Das interessiert den Menschen nicht. Den Menschen interessiert, wie er sich fühlt.
Dabei sieht man das gerade ganz, ganz, ganz gut. Also wir haben das Beispiel eine Heidi Reicheneck, die genau darüber sehr gut funktioniert. Ja. Also eigentlich könnte man es ja sehen, dass das durchaus auch hilft, die Menschen auch mit auf einer emotionalen Ebene zu erreichen.
Oder wenn ich Ricarda Lang sehe, die jetzt, nachdem sie da zurückgetreten ist, sagte, sie kann endlich wieder, muss nicht bei jedem Satz überlegen, so wie wir beide hier jetzt nicht bei jedem Satz überlegen, was wir gerade sagen. Ja. Finde ich eigentlich furchtbar. Ja. Warum kann ein Politiker nicht einfach ehrlich reden? Ich finde das unmöglich. Ja. Das ist was anderes, wenn es um Beziehungen zu anderen Staaten geht. Das ist dann, ja, das ist ein anderes Ding sozusagen. Aber bitte für die eigene Bevölkerung, mein Gott, redet doch mal Klartext. Ich verstehe das nicht.
Das ist jetzt vielleicht eine Klammer zum Anfang. Ich glaube unter anderem, weil natürlich auch durch die Medien ganz schnell einzelne Sätze herausgegriffen werden und verwirbelt werden. Und dann kann einem so dieser Satz eben auch zum Verhängnis werden. Und auch da muss sich etwas in der Kultur, in der Fehlerkultur auf jeden Fall auch verändern, damit wir wieder den Freiraum schaffen, dass man auch mal Dinge sagen darf, wo man sagt so, hey, okay, kann man falsch verstehen, aber dann lass uns bitte drüber reden, wie es gemeint war.
Also diese Shitstorm nach einem einzigen Satz, ja, der mal irgendeiner sich verplappert hat oder so, ich finde das unmenschlich. Man kann auch mal, man labert auch mal Stoß, das ist so. Mhm. Und das dann muss man jedem zugestehen.
An dem Punkt müssten wir jetzt eigentlich noch ein bisschen über Social Media reden, das tun wir aber nicht, weil das wären die nächsten 60 Minuten, sondern mit diesem hoffnungsvollen Blick würde ich ganz, ganz gerne auch aus dem Gespräch rausgehen. Das war super interessant, Thomas. Vielen Dank für die Zeit. Und hast du eine Affinität zu Musik?
Ich liebe Musik.
Hervorragend. My man, hast du uns einen Song mitgebracht, wo du sagst, den würdest du gerne auf unsere Kopfsalat-Songs-Playlist packen, um andere Menschen daran teilhaben zu lassen, in deinem wunderbaren Musikgeschmack. Wir waren jetzt ein bisschen Vorschuss-Lorbeeren, weil ich kenne ihn gar nicht.
Er denkt dran, dass ich irgendeinen Schlagertext vorhin zitiert habe.
Das ist alles, wir sind da total, jeder darf die Musik hören, die ihm also oder
ich habe ein sehr weites Spektrum von Musik, die mir sehr gefällt. Ich habe eine riesen CD-Sammlung und höre fast jeden Tag Musik, manchmal stundenlang. Also ich gehe oft zu Konzerten und so weiter. Mhm. Ich verrate jetzt kein Geheimnis, wenn ich sage, dass ich wusste, dass diese Frage eventuell noch kommen könnte.
Endlich mal jemand, der das Briefing liest.
Ja, denn ich habe mir das tatsächlich überlegt, weil ich habe viele sehr bewegende Momente mit Musik in meinem Leben gehabt. Ich habe auch eine therapeutische Ausbildung, die Musik nutzt, um Menschen in bestimmte Situationen hineinzuführen, sozusagen. Und da habe ich mir gedacht, was ist eigentlich so mit fast das Markanteste gewesen? Und da gab es zwei Sachen. Das eine habe ich in meinem Buch Burnout Prävention beschrieben. Das beschreibe ich jetzt nicht. Da geht es nämlich um eine klassische Sinfonie. Das ist sehr schwere Kost, sozusagen. Ich beschreibe was ganz anderes. Und das war vor genau 40 Jahren. Das ist lange her. Ich bin 65 dieses Jahr. Ich war also 24 da. Und das war also 1985 im Sommer. Und das war die Born in the USA Tournee von Bruce Springsteen gewesen. Und ich war Medizinstudent und war eigentlich völlig erschöpft vom Tag. Und es war ein ganz heißer Sommertag gewesen. Und das Konzert fand im Münchner Olympiastadion statt. Und ich war das erste Mal in meinem Leben in einem Open-Air-Konzert gewesen damals. Und dann gleich bei dem. Okay. Und ich war zwar ausgebucht, über 75.000 Zuhörer. Es war eine Wahnsinnsbühne einfach da gewesen. Und ich stand natürlich in der Arena ziemlich knapp vor der Bühne. Und dann kam der Bruce Springsteen raus. Und ich weiß nicht, ältere Zuhörer werden ihn kennen. Und die E Street Band, also die Band, mit der er auftrat, das waren alles Solokünstler. Also das war hochkarätigst besetzt, muss man ganz klar sagen. Und ich kannte damals jeden Text von dieser CD Born in the USA auswendig. Und ich habe also, es war noch tags, also hell, als es anfing, das Konzert um 8 Uhr oder so. Und ich war sofort drin. Ich habe sofort mitgesungen, also ein Wahnsinn. Und ich wurde immer begeisterter und ich war völlig high schon gewesen eigentlich von seinen Liedern. Und irgendwann fingen dann an, welche in meiner Umgebung Haschisch zu rauchen. Und ich kannte den Geruch nur, ich habe tatsächlich niemals in meinem Leben, ich kann nicht rauchen, ich kriege sofort Hustenattacken, wenn irgendwas in meine Lunge reinkommt. Und ich dachte mir nur so, wie kann man in dieser Stimmung noch Cannabis brauchen überhaupt? Weil ich so high war von der Musik, so drin, so begeistert, so eins mit dem Ganzen, dass ich mir dachte, das kann es nur schlechter machen. Es ist nicht möglich, es besser zu machen noch. Also, und das Konzert ging 3,5 Stunden lang erst einmal. Am Stück.
Er ist bekannt dafür, ja, dass er sehr, sehr lange Konzerte spielt.
So, es war also jetzt schon längst Nacht, es war also etwa 23:30. Damals gab es offensichtlich noch nicht die Beschränkung in München bis 11 Uhr und nur so und so viele Dezibel oder irgend sowas, ja. Und dann fing er, und das ist jetzt eben mein Songtipp sozusagen, dann fing er an mit etwas, was er viele Jahre, ich habe ihn oft danach gehört, das letzte Mal auch vor 2 Jahren, glaube ich, wieder in München, da hat er das erste Mal das Lied nicht zum Schluss gebracht, sondern ein ziemlich trauriges Lied. Also er hat damals eben er war voll in Saft und Kraft und er war Musik sozusagen für mich in dem Moment. Er war der Vermittler von einer höheren Botschaft. Er kann es nicht anders beschreiben. So. Und dann fing er also mit einem Lied an, und das er im Jahrzehnte zum Schluss immer spielte, Twist and Shout. Mhm. Twist and Shout ist ein Lied, was von 1961 stammt, was von einer Gruppe, die kein Mensch heute kennt, Top Notes gesungen wurde und dann von den Isley Brothers und dann wurde das von den Beatles 1964 neu aufgenommen und war dann ein Hit. Und es gibt, ich kenne keine CD-Aufnahme von Bruce Springsteen mit Twist and Shout. Das Besondere war aber, er hat dieses Lied und das Twist and Shout, Baby, Twist and Shout, ja, so geht das dauernd. Also ein Ohrwurm einfach, wenn man da drin ist. Und er hat eine halbe Stunde lang dieses Lied gemacht. Wir alle schrien und haben Twist and Shout gemacht. Ja, wir haben geschautet und getwistet, so es nur ging. Wir waren komplett erschöpft, dass der Mann nicht völlig erledigt war. Er war schon damals 10 Jahre älter als ich. Und das war überirdisch für mich. Das war eines der besten Erlebnisse in meinem ganzen Leben.
Das klingt wirklich nahezu nach einem transzendentalen, ja, Erlebnis.
Es war das absolute Hier im Hier und Jetzt sein. Es war besser als jede perfekt gelungene Meditation. Ich war eins mit der Welt.
Ist es nicht toll, was Musik so kann? Das ist wirklich so. Danke für die eindringliche Beschreibung. Für alle, die Bruce Springsteen nicht so genau kennen, ist es nicht so, dass er auf 3,5 Stunden Konzerte kommt, weil er nur 7 Songs spielt und jede eine halbe Stunde lang. So ist es nicht. Aber ein Song am Ende 30 Minuten lang, das ist wirklich beachtlich. Ich glaube sogar, dass das auch die jüngeren Leute ihn kennen, weil er sich gerade irgendwie auch so ein kleines Gefecht mit Donald Trump geliefert,
ja,
hat. Und er wird auch im hohen Alter nicht müde, mit Haltung zu glänzen.
Ja.
Und das ist wirklich, wirklich toll, weil so eine, ja, Menschen brauchen wir,
ja,
die Zauberkräfte haben. Und in seinem Falle ist es die Musik. Und da sind wir dann wieder bei der emotionalen Ebene. Und die das trotzdem mit einer klaren Haltung machen und eben auch laut werden, wenn Grenzen überschritten werden.
Mhm.
Cool. Und wie cool, dass man so ein Erlebnis so lange Zeit im Herzen trägt, ne?
Ja.
Und nach so langer Zeit noch so eindringlich davon berichten kann, weil man es immer noch fühlt.
Ja.
Wahnsinn. Ich habe dagegen einen Song mitgebracht, wo überhaupt keine Geschichte dran hängt. Manchmal erzähle ich auch eine Geschichte dazu oder was es mit dem Song auf sich hat. Ich habe einen Song von einer Künstlerin mitgebracht, die Rosina de Valença heißt. Ich spreche es wahrscheinlich falsch aus. Brasilianerin, der Song heißt London, London oder London, London, ist instrumental, obwohl sie Gitarristin, Komponistin und Sängerin ist. Und es passt aber insofern so ein bisschen, als dass der Song, ich glaube, von 1971 ist.
Mhm.
Also es ist auch ältere Musik und ich bin gerade habe gerade so eine Phase, wo ich Bossa Nova wieder sehr gerne höre, weil das so eine liebliche, zärtliche Musik ist, die mich einfach in einen guten Zustand versetzt. Und ja, bin jetzt erst auf diese Person gestoßen, obwohl sie wirklich für die Musik eine wegweisende Persönlichkeit war und mit allen Größen des Bossa Novas Musik gemacht hat und ein furchtbares Schicksal hatte, weil ich glaube, Anfang der 90er Jahre ist sie in 12 Jahre dauerndes Koma gefallen, durch einen Herzstillstand, und ist dann halt eben auch viel zu jung verstorben. Aber auch sie hat hat was hinterlassen, hat Musik hinterlassen, die Menschen hoffentlich noch bis in die Ewigkeit berühren wird. Insofern, ich finde, das sind tolle Bereicherungen für unsere Playlist. Ja. Vielen, vielen Dank, Thomas.
Gerne.
Und danke für die Einblicke, danke für die tollen, inspirierenden Gedanken. Und ich würde sagen, uns beiden bleibt jetzt nur noch eins zu sagen.
Tschüss. Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Diese Staffel von Kopfsalat wird als Projekt der Deutschen Depressionsliga e.V. im Rahmen der Selbsthilfeförderung durch die DAK Gesundheit gefördert. Kopfsalat gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.